Hallo miteinander. In dieser Folge geht es um die Rolle des Juristen bei Wechseln des Rechtssystems. Der Roman Richter in eigener Sache von Ivan Klima aus dem Jahr 1986 schildert das Leben des tschechischen Strafrichters Adam Kindl auf zwei Erzählebenen. Die erste spielt Anfang der 1970er Jahre in Prag, als Adam 40 Jahre alt war. Der Prager Frühling von 1968 bildet den Hintergrund des Geschehens. Es war der Versuch eines, wie es hieß, Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das heißt, Liberalisierung von Staat und Gesellschaft, Abbau des Zentralismus, Einführung innerparteilicher Demokratie, Gewährung von Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit, Rehabilitierung der Opfer stalinistischer Schauprozesse Anfang der 1950er Jahre sowie Wirtschaftsreformen, aber unter Beibehaltung des Volkseigentums. Der Prager Frühling wurde im August 1968 durch den Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts unter Führung der Sowjetunion gewaltsam beendet. Adam Kindl hat mit den Zielen des Prager Frühlings sympathisiert und ist auch nicht mehr, was er früher war, Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Da er aber in der heißen Phase der Auseinandersetzung zwischen Reformern und Hardlinern ein Jahr lang auf Einladung einer Universität in den USA war und als Jurist einen guten Ruf hat, wird er nach dem Ende des Prager Frühlings auf seinem Posten als Strafrichter belassen. Die Partei und ihre Handlanger am Gericht beobachteten Adam aber argwöhnisch und stellen seine Zuverlässigkeit wie folgt auf die Probe. Da aus der Vergangenheit bekannt ist, dass Adam ein strikter Gegner der Todesstrafe ist, wird ihm ein Verfahren zugewiesen, in dem die Todesstrafe zu erwarten ist. Der Angeklagte hat gestanden, seine schlafende Vermieterin und ihre Enkelin durch Aufdrehen des Gashahns am Herd getötet zu haben. Nach den Gesetzen der Zeit stand auf Mord zwingend die Todesstrafe. Adam wird auch unmissverständlich bedeutet, dass er entlassen wird, wenn er nicht die Todesstrafe verhängt. Adam verzweifelt an der Eindeutigkeit der Indizien, die auf Mord hindeuten, und wird dadurch auch noch oder darin bestätigt, dass der Angeklagte widerruft. Adam kann aber keinen plausiblen anderweitigen Tathergang konstruieren. Privat pflegt er weiterhin den Umgang mit seinen Freunden, die als Anhänger des Prager Frühlings ihre Berufe, anders als Adam, nicht mehr ausüben dürfen und in strikter Opposition zum repressiven kommunistischen System stehen. Er selbst ist zwischen Anpassung und Opposition zerrissen. Ich zitiere aus dem Roman: Ich will mich wehren, will kämpfen, ich will, dass die Welt immer gerechter wird. Deshalb habe ich Jura studiert. Deshalb mache ich, was ich mache. Bloß, irgendwo werden über meinen Kopf hinweg schlechte Gesetze gemacht. Und ich muss mich dann entscheiden, ob ich das hinnehme und dabei versuche, diese Gesetze ein wenig zu umgehen, ihre Wirkung abzuschwächen, oder ob ich protestieren und nachweisen soll, dass es bessere Gesetze geben könnte. Ohne Aussicht darauf protestieren, dass mein Protest auch Gehör findet, aber in der Gewissheit, dass ich den Gesetzgeber früher oder später gegen mich aufbringe, dann wird man mir nicht nur das Richteramt entziehen, ich werde auch die Möglichkeit verlieren, sinnvollen Protest zu erheben. Bleiben wird lediglich die Geste, die Erinnerung an sie. Obwohl Adam weiß, dass er überwacht wird und Angst vor der Entlassung hat, ist er seinen Freunden doch auf verschiedene Weise, auch auf rechtswidrige Art und Weise, behilflich, Das verschafft ihm einen zusätzlichen inneren Zwiespalt. Hinzu kommt, dass es auch noch in seiner Ehe kriselt. Als sich seine Frau einem anderen Mann zuwendet, stürzt er sich in eine Affäre mit der Frau eines Freundes, was dann aber auch keine Lösung für die persönlichen Schwierigkeiten darstellt. Die privaten und die beruflichen Probleme Adams kulminieren in einer fundamentalen Sinnkrise. Die zweite Erzählebene bilden Abschnitte, in denen Adam von entscheidenden Etappen seines bisherigen Lebens berichtet. Als Kind muss er 4 Jahre mit seinen Eltern, die jüdischer Abstammung sind, im Konzentrationslager Theresienstadt verbringen, das von den Nationalsozialisten heuchlerisch als jüdische Mustersiedlung und Altersghetto bezeichnet wurde. Hier macht er traumatische Erfahrungen mit der Allmacht der Polizei und muss sogar die Hinrichtung von Verwandten durch ein, wie er sagt, vorgeschriebenes Urteil mit ansehen. Wie alle anderen Tschechen feiert er die Befreiung durch russische Truppen im Frühjahr 1945, muss aber auch kritisch erkennen, dass die Tötung von Deutschen durch die aufgebrachte Menge Volksjustiz war. Von dem neuen kommunistischen Regime ist der junge Adam begeistert. Er sieht in ihm den idealen Staat verwirklicht, der der Wahrheit verpflichtet ist und Gleichheit und Gerechtigkeit verwirklicht. Erschüttert wird seine Überzeugung ein erstes Mal, als sein Vater, Ingenieur und Betriebsleiter, wegen angeblicher Nachlässigkeit zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wird. Während seines Jurastudiums wird er, wie er sagt, ein glühender Anhänger der Aufklärung, als deren Krone er die Idee des Sozialismus ansieht. Als Richter bekommt er dann aber doch immer wieder Gewissensbisse. So in dem Fall, der etwas näher geschildert wird, wo ein ehemaliger Kaufmann, wie das damals die meisten Geschäftsleute taten, als ihre Läden verstaatlicht wurden, einen Teil seiner Waren von geringem Wert verheimlicht hatte. Adam wurde bedeutet, dass er diesen Kaufmann streng bestrafen müsse. Und ich zitiere nochmal aus dem Roman: Die ganze Nacht vor der Verhandlung überlegte ich, was ich tun sollte. Der Angeklagte hat in der Überzeugung gehandelt, im Recht zu sein. Er hat doch nur seine eigenen Sachen zurückbehalten und kann den Sinn dieser Verfolgung nicht verstehen. Aber selbst unter Außerachtlassung seiner subjektiven Überzeugung, was war die objektive Folge seines Handels? Welche Werte wurden vernichtet oder veräußert? Wie sollte ich mein Schuldig aussprechen? Doch ich war ja auch der Partei verantwortlich. Als ich eingetreten war, hatte ich mich freiwillig zu Disziplin verpflichtet. Jetzt verlangten die Repräsentanten der Partei aus Gründen, die mir nicht klar waren, eine strenge Strafe. Sollte ich mich dem widersetzen? Wem würde ich damit helfen? Was kann ich überhaupt beeinflussen? Das Schicksal des Angeklagten, ja, am wenigsten. Mein eigenes Schicksal zweifellos. Man würde mich als unzuverlässig, als Freund der anderen bezeichnen. Aber ich empfand keine Sympathie für Geschäftsleute oder Bauern, für niemanden von denen, die jetzt als Klassenfeinde galten. Ich wollte nur der Gerechtigkeit dienen. Aber was ist Gerechtigkeit? Zu Adams großer Erleichterung holt sein alter Strafrechtsprofessor ihn zurück an die Prager Universität, wo er in die reformerischen Kreise hineinwächst, die vor allem eins vereint, ich zitiere, die Vision der Freiheit oder zumindest der Freiheit des Denkens. Als er einen engagierten Artikel gegen die Todesstrafe zur Veröffentlichung in einer kulturellen Wochenzeitung einreicht, wird er von der Zensurabteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei einem Verhör unterzogen, gerügt und aus der Universität entlassen. Er kann aber noch die Einladung in die USA, die ich erwähnt habe, annehmen. Die Freude über die ersehnte, plötzlich erlangte Freiheit bei seiner Rückkehr nach Prag dauerte nur kurz. Dann, das heißt wörtlich, sind die Russen gekommen. Statt wie 1945 mit Jubel, werden sie jetzt aber mit eisiger Ablehnung von der Bevölkerung empfangen. Bei vereinzelten, verzweifelten Widerstandshandlungen sterben rund 100 Tschechen. Am Ende des Romans fließen die beiden Erzählebenen ineinander. Man hat Adam den Mord vollzogen und jemand anders das Todesurteil fällen lassen. Der Gerichtspräsident bietet Adam statt der Strafrichterstelle die Arbeit im Notariat an, was Adam sich überlegen will. So endet der Roman zwar in Ungewissheit, aber nicht in Hoffnungslosigkeit. Im Leben der Titelfigur des Romans ereigneten sich, wie übrigens in dem des Autors selbst, vier politische Regimewechsel. Nachdem Hitler 1938-39 die Tschechoslowakei erst amputiert und dann liquidiert hatte, amtierte in der zum Reichsprotektorat Böhmen und Mähren erklärten Rechtstschechei unter deutscher Aufsicht eine tschechische Marionettenregierung. Die Sowjetunion stellte 1945 die Tschechoslowakei in den Grenzen von 1937 wieder her und installierte in mehreren Schritten ein kommunistisches Regierungssystem. Der Prager Frühling von 1968 unter dem reformorientierten Parteichef Alexander Dubček brachte für ein halbes Jahr westliche Freiheitsrechte und Ansätze von politischem Pluralismus, bevor durch diese militärische Intervention des Warschauer Pakts das orthodoxe kommunistische Regime wiederhergestellt wurde. Die erfolgreichere, weil heute noch andauernde, samtene Revolution von 1989, die die Demokratie brachte und die Aufnahme der tschechischen und der inzwischen getrennt davon existierenden slowakischen Republik in die Europäische Union 2004 ermöglichte, diese samtene Revolution ereignete sich erst nach dem Erscheinen des Romans. Die politischen Regimewechsel gingen einher mit Wechseln des Rechtssystems. Das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren brachte nationalsozialistisches Recht, insbesondere auch die Judendiskriminierung und Judenverfolgung. Die Verfassung der Sozialistischen Republik von 1948 führte die kommunistische Einparteienherrschaft mit der Umwälzung des Wirtschaftssystems durch Verstaatlichungen und Planwirtschaft ein. Der Prager Frühling bescherte dem Land westliche Verfassungsvorstellungen, die dann wiederum schnell beseitigt wurden. Nur einmal manifestierten sich diese Wechsel des Rechtssystems auch in einer Verfassung 1948. Aber rechtsgültig waren die Wechsel auch da, wo sie nur durch Gesetz, Regierungsdekret, Führererlass, ich erinnere, der oberste Rechtssatz im nationalsozialistischen Großdeutschen Reich war der Führererlass, oder durch Parteitags- bzw. Zentralkomiteebeschlüsse. Das waren ja die maßgeblichen Entscheidungen in den sozialistischen Räterepubliken, herbeigeführt wurden. Gewaltsam durchgesetzte Wechsel des Rechtssystems können von der Mehrheit der Bevölkerung begrüßt oder abgelehnt werden. Beispiele für solche willkommene Wechsel sind die erfolgreichen Revolutionen, wie die französische 1789 und die deutsche 1918, die jeweils von innen heraus durch die eigene Bevölkerung zustande kamen. Unwillkommene Wechsel sind Fremdherrschaften wie 1938-39 in der Tschechoslowakei. In dem Fall fügte sich die große Mehrheit der Bevölkerung nur notgedrungen der militärischen Übermacht. Dieses sich fügen kann aber je nach beruflicher Rolle der Menschen zu ganz unterschiedlichen führen. Für die meisten Menschen bedeutet es nur, dass sie die neuen Gesetze schlicht befolgen, weil ihnen zum Überleben gar nichts anderes übrig bleibt. Andere tun mehr als nur die Gesetze befolgen. Sie sind aktiv an der Ausübung der neuen Staatsgewalt beteiligt. Auch das geschieht in unterschiedlicher Intensität. Da sind die Politiker, die sich in den Dienst der fremden Macht stellen und deren Herrschaft mitgestalten. An der Ausübung der neuen Staatsgewalt sind aber auch, wenn auch im geringeren Umfang, die Anwender des neuen Rechts beteiligt. Von den Problemen, die sich daraus für den Juristen ergeben, handelt eben der vorliegende Roman. Diese Probleme werden außer an der Titelfigur an einem alten Professor veranschaulicht. Für die große Mehrheit der Rechtsprofessoren, die in der seit 1918 existierenden Tschechoslowakischen Republik oder gar noch in der davor bestehenden österreichisch-ungarischen KUK-Monarchie von 1918 Jura, insbesondere das römische Recht, studiert und einen juristischen Beruf ausgeübt haben. Für die alle stellte das neue kommunistische Recht einen Verfall von Rechtskultur und Rechtstradition dar. Einige verließen darauf freiwillig oder unfreiwillig die Universitäten, andere blieben, sei es aus Angst vor dem sozialen Abstieg, sei es aus Bequemlichkeit, Abgestumpftheit oder Opportunismus, sei es aus Hoffnung auf eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen und sei es auch aus der Überzeugung, dem neuen Recht doch noch etwas Gutes abgewinnen zu können. Die Haltung des im Roman geschilderten Professors kann man als rechtstheoretisch verbrämten Rechtsnihilismus kennzeichnen. Eine Möglichkeit, dem Verfall des positiven Rechts zu entfliehen, sei für ihn die Rechtstheorie in Gestalt von Betrachtungen über die reine Vernunft und die Gerechtigkeit. Das erinnert ein wenig daran, wie im Nationalsozialismus Juraprofessoren, die einerseits ihre Stellung behalten, andererseits aber nicht jede Perversion des Rechts mittragen wollten, sich Gebieten zuwandten, die einen gewissen Abstand zum positiven Staatsrecht zu erhalten ermöglichten, zum Beispiel die Rechtsgeschichte oder auch das Völkerrecht. Mit allzu großen rechtstheoretischen Abstraktionen, das erkennt unser Professor durchaus, verliert man aber die eigentliche Aufgabe des Rechts, nämlich das Zustandekommen des Lebens der Menschen im Hier und Jetzt zu regeln, aus den Augen und, wie es heißt, stürzt ab. Als Konsequenz bliebe da, so meint er, nur der Kompromiss mit der Macht. Dann sogar die Absage an das Ziel der Gerechtigkeit oder sogar die Verneinung der Existenz einer Rechtswissenschaft überhaupt. Und das heißt aber, das Kind mit dem Bad ausschütten. Anders als der alte Juraprofessor ist der junge Jurist Adam Kindl von der Sozialistischen Republik begeistert. Erst allmählich kommen ihm Zweifel an der Legitimität des neuen Rechts. Er kann nicht unabhängig entscheiden und muss Angeklagte aus ideologischen Gründen streng bestrafen. Das erscheint ihm ungerecht. Erstens verbietet die Menschlichkeit, den Einzelnen zum Zweck der Erhaltung der politischen Macht, nämlich der Bekämpfung der Klassenfeinde, wie es heißt, zu instrumentalisieren. Und zweitens verbietet die Gleichheit, Unterschlagungen durch Bürger strenger zu bestrafen als die durch Amtsträger, die er nämlich sehr wohl auch beobachtet. Es sind aber nur Zweifel, aus denen noch keine Gewissheiten oder Überzeugungen und erst recht noch keine Handlungskonsequenzen erwachsen. Die Zweifel sind einerseits innerer und andererseits äußerer Art. Innerlich besteht die Unsicherheit über die Berechtigung der Maßstäbe, nach denen Adam Kindl die Angemessenheit strenger Bestrafung bezweifelt. Vor allem aber erwachsen die Zweifel wegen der möglichen Folgen. Es ist die Überlegung, die wir immer wieder von Amtsträgern, namentlich Juristen, im Nationalsozialismus gehört haben. Als kleines Rad im Getriebe kann ich doch niemandem wirklich helfen. Sehr wohl aber mir selbst schwere Nachteile zufügen. Soweit diese Nachteile von einer Schwere sind, dass sie das eigene Leben oder die eigene Gesundheit bedrohen, halte ich die Überlegung für legitim. Doch selbst im Nationalsozialismus drohten regelmäßig nicht derart schwierige oder derart schwerwiegende Nachteile. Erst recht war das hier nicht der Fall, weil es nur um den Halt der Richterstelle, nicht um Leib und Leben ging. Dann kann das regimekonforme Handeln jedenfalls moralisch nicht mehr gerechtfertigt werden. Am Ende zieht Adam seine Richterrobe aus, ob er den Staatsdienst ganz verlässt oder das Angebot des Präsidenten annimmt, ins Notariat zu wechseln, bleibt wie gesagt offen. Aber im Notariat würde er nicht mehr das machen, was er für sich als Unrecht erkannt hat, nämlich Strafurteile über andere Menschen im Namen einer Macht zu fällen, wie es heißt, die kein höheres Moralgesetz gelten lässt und daher eine Willkürmacht ist. Am Ende wird auch der entscheidende Begriff genannt, der als Maßstab dafür dient, das Rechtssystem als ungerecht insgesamt zu kennzeichnen. Es ist die Menschenwürde. Der Text weist zugleich auf die wesentlichen Aspekte hin, die den Begriff der Menschenwürde ausmachen und die zur Bestimmung des Schutzbereichs der Menschenwürde als Verfassungsrechtssatz nach Artikel 1 Grundgesetz benutzt werden. Dass nämlich der Mensch seine Würde in seinem Innern finden muss, dass sie in seiner Seele entsteht und dass der Mensch selbst zu denken anfangen muss, um sich von den selbst angelegten Fesseln zu befreien. Alle diese Textstellen verweisen auf die Philosophie von Immanuel Kant, der den Begriff und auch den Verfassungsbegriff der Menschenwürde maßgeblich mitgeformt hat. Der Grund der Menschenwürde ist nämlich die Autonomie, nach der der Mensch frei und zu vernünftiger Selbstgesetzgebung begabt und verpflichtet ist. Und wenn Adam Kindl bei der Ablegung der Robe den früher noch vermissten Mut beweist, folgt der Kant, der den Wahlspruch der Aufklärung bekanntlich auf den kurzen Nenner gebracht hat: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Es verdient auch noch festgehalten zu werden, dass diese Botschaft des Romans eine rechtsethische, nicht eine solche des in der Tschechoslowakei damals geltenden Rechts ist. Dieses war nämlich nicht wegen Verstoß gegen die Menschenwürde im Sinne eines höherrangigen Naturrechts ungültig. Adam Kindl folgte also einem ethischen oder moralischen Gebot, als er sein Richteramt aufgab, statt innerhalb des Rechtssystems zu arbeiten und das weiterhin geltende kommunistische Recht anzuwenden. Er hätte deshalb auch nicht rechtswidrig gehandelt, wenn er wie die meisten Juristen in jener Zeit nicht den Dienst quittiert und weiter systemkonform funktioniert hätte. Eine andere Frage ist die, wie sich ein neues Rechtssystem insgesamt zu dem früheren Rechtssystem verhalten soll und darf. Diese Frage wird im Roman nur für den Übergang vom Okkupations- zum sozialistischen Regime im Jahr 1945 angesprochen. Vor dem Problem, wie der neu konstituierte Rechtsstaat mit früherem Recht, das nach dem neuen, nunmehr geltenden rechtlichen Maßstab als Unrecht erscheint, umgehen soll. Dieses schwierige Problem stand Deutschland in seiner jüngeren Vergangenheit zweimal bevor. Nach 1949 ging es um das frühere nationalsozialistische Recht und nach 1990 um das Recht der untergegangenen DDR. Der in diesen Situationen häufig geäußerte Satz, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein, ist schlicht falsch. Sinn und Zweck des Wechsels des Rechtssystems ist ja gerade die rechtliche Umwertung. Eine neue Verfassungsordnung kann Kraft der verfassunggebenden Gewalt des Volkes über das Verhältnis dieses Volkes und dieser neuen Rechtsordnung zur vorherigen Rechtsordnung frei entscheiden. Auch der Rechtsstaat, der die Beachtung aller unter seiner Geltung zu treffenden Entscheidungen verlangt, zwingt nicht zur Anerkennung und Fortgeltung des andersartigen und heute abgelehnten früheren Rechts. Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gelten nur innerhalb des rechtsstaatlichen Systems. Es wäre eine verquere Vorstellung, dass ausgerechnet der Rechtsstaat für verpflichtet gehalten würde, nicht rechtsstaatliche Verhältnisse zu legitimieren und zu perpetuieren, also fortzuführen. Doch, das ist sozusagen das Gegenargument, es findet eine nachträgliche Umwertung früherer Legalität gewisse Grenzen, nämlich ein Setzen des positiven Verfassungsrechts. Und das haben wir etwa in den Übergangsbestimmungen des Grundgesetzes. Und ein großes Problem solcher positiven Verfassungsrechts ist eben das Rückwirkungsverbot des Strafrechts, das auch im Grundgesetz steht, wonach es unzulässig ist, jemand aufgrund eines Gesetzes zu bestrafen, das zur Zeit der Tat noch nicht in Kraft war, und jemanden schärfer zu bestrafen, als zur Zeit der Satz der Tat gesetzlich bestimmt war. Können danach KZ-Wächter einerseits und Mauerschützen an der DDR-Grenze andererseits für Handlungen, die damals legal waren, heute bestraft werden? Für Taten im Nationalsozialismus lässt sich das angesichts der Ungeheuerlichkeit und der Einzigartigkeit leichter bejahen als für die in ihrer Dimension doch nicht entfernt vergleichbare DDR-Regimekriminalität. Zu den Mauerschützen hat das Bundesverfassungsgericht gleichwohl entschieden, was durchaus problematisch ist, dass der Schießbefehl als extremes staatliches Unrecht unbeachtlich sei und das Rückwirkungsverbot hinter das Gebot materieller Gerechtigkeit zurücktreten müsse, weshalb DDR-Mauerschützen auch bestraft wurden in der Bundesrepublik Deutschland nach 1990. Adam Kindl sollte nicht auf einen über die Staatsgrenze flüchtenden schießen, sondern einen Mörder zum Tode verurteilen. Weil er diese Verurteilung nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, hat er den Richterhof aufgegeben und ein Beispiel dafür gegeben, wie sich der Jurist im Wechsel der Rechtssysteme seine Menschlichkeit und seine moralische Integrität bewahren kann. Einer der größten und einschneidendsten Wechsel der Rechtssysteme war die Französische Revolution. Sie ist Gegenstand des Schauspiels Dantons Tod von Georg Büchner aus dem Jahr 1835, dem ich mich in der nächsten Folge widmen will.